So, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Bin sehr dankbar, dass ich bei euch sein kann heute Morgen, um mit euch hineinzublicken in die Situation, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht. In so vielen Ländern, wo sie ihren Glauben nicht frei leben können. Jetzt im Januar hat ja Open Doors den neuen Weltverfolgungsindex veröffentlicht von 2019. Die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden, und mal ganz abgekürzt ein allgemeines, großes Bild, die Verfolgung im Vergleich zum Vorjahr hat zugenommen. Es sind mehr Länder geworden, in denen Christen ihren Glauben nicht frei leben können. Ich weiß, viele von uns erreicht das so gar nicht. Wir haben unser Gemeindeleben und wir haben unseren besonderen Frömmigkeitsstil und an dem ist auch gar nichts auszusetzen. Den wollen wir auch gar nicht vergleichen mit anderen Frömmigkeitsstilen. Darum geht es auch nicht. Aber es ist uns gar nicht gewahr, dass Hunderte von Millionen von Christen in einer Form von Bedrängnis und manche, ja, mehr als 200 Millionen in einem hohen Ausmaß von Verfolgung leben. Und das bedeutet, verprügelt werden, bei lebendigem Leib angezündet werden, Kirchen überfallen, Bombenanschläge, Ermordungen, Entführungen, Zerstörung von Eigentum, Unterdrückung durch den Staat, willkürliche Verhaftungen, Einschränkungen durch Religionsgesetze und vieles, vieles mehr. Das ist ihr religiöser, ihr christlicher Alltag, ihr christliches Leben in dem Land, wo sie zu Hause sind. Und deswegen habe ich heute Morgen für den Bericht und auch die Predigt, die ich mit euch teilen möchte, das Thema gewählt: Halte fest. Einmal, weil es für sie darum geht, in dieser Situation festzuhalten am Glauben. Die Gelegenheit, dem Glauben abzusagen, den Glauben zu verlassen. Die Gelegenheiten sind viele. Die Versuchungen dazu sehr vielfältig, denn es winken allerlei gesellschaftliche Vorteile, finanzielle Vorteile, berufliche Vorteile, wenn du eben den Mehrheitsglauben dort im Land annimmst. In der Regel kommen ja auch viele Christen dort in diesen Ländern aus der Mehrheitsreligion. Das heißt, sie waren mal Buddhisten, sie waren mal Hindus, sie waren mal Muslime und haben dann den Glauben an Jesus angenommen. Und weil sie das getan haben, deshalb werden sie verfolgt. Und wir rufen ihnen zu: Halte fest. Das Zweite ist aber, dass wir selbst auch festhalten an unserem Eintreten für verfolgte Christen, aber auch festhalten an dem guten Bekenntnis. Das ist gleichzeitig ein geistlicher Kampf. Es ist sehr leicht, nach dem Wetter zu reden oder nach den Gefühlen zu reden. Ach, mir geht's heute nicht so gut. Und ach ja, und ach dieses und ach jenes. Und man redet nach den Gefühlen. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens gute Dinge hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens böse Dinge hervor. Wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Ich muss also nur irgendjemandem hier in der Gemeinde 5 Minuten zuhören. oder vielleicht auch ein bisschen länger, um so zu hören, was im Herzen drin ist. Und das meine ich gar nicht richtend, sondern das ist eigentlich für uns selbst als Reflexion gedacht, was reden wir denn? Auch was reden wir in unseren Gebeten? Was sprechen wir in unseren Gebeten? Sprechen wir in unseren Gebeten unseren Glaubensgeschwistern Mut zu? Halte fest! Ergreife das ewige Leben! Oder ergreife das Schwert des Geistes! Bruder, zieh an die Waffenrüstung Gottes, damit du an dem bösen Tag widerstehen kannst. Fürchte dich nicht, denn der Herr ist mit dir, alle Tage bis an der Weltende. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Sprechen wir unseren Glaubensgeschwistern Gottes Wort zu. Auch das gehört dazu. Und auch halte fest noch in einer ganz anderen Beziehung. Und damit meine ich die vielen, vielen Verheißungen aus dem Wort Gottes. Bittet und es wird euch gegeben werden. Ja, das lesen wir und dann beten wir. So, jetzt beten wir, die Umstände verändern sich eher zögerlich oder auch gar nicht oder vielleicht sogar zum Negativen. Du hast gerade eben gemerkt, da ist ein gesundheitliches Problem da in der Familie. Du betest, das Ergebnis ist, das Fieber steigt von 38,7 auf 39,7. Ja, aber da steht doch, bittet und es wird euch gegeben. Naja gut, wahrscheinlich hat Gott da gerade was anderes im Sinn. Ich kann schon beten, aber ob mir dann gegeben wird, das entscheidet dann Gott noch individuell. Haltet fest, halte fest an Gottes Wort. Denn in dem Augenblick, wo du Gottes Wort verlierst, wo du Gottes Wort aus der Hand lässt, lässt du das aus der Hand, was dich zum Überwinder macht. Die Zusagen. Jeder Bittende empfängt, steht hier. Sagt Jesus. Liebe Freunde, das ist schon eine Riesenaussage. Jeder Bittende empfängt. Wie nah sind wir an dieser Aussage dran? Nehmen wir das wirklich in Anspruch? Gerade auch wenn wir beten für unsere Brüder und Schwestern. Ich war gestern eingeladen auf der Sicherheitskonferenz in München, da gibt es immer so ein kleines Panel mit ein paar hundert Politikern und Leitern aus den Kirchen, wo gesprochen wird über eine spezifische Situation von verfolgten Christen weltweit. Und gestern war es der Nahe Osten. So, da sitzen sie die ganzen Großen und Gescheiden. Ja, und da wird gesprochen über den Nahen Osten und über die Situation der Christen im Nahen Osten und wie die sich seit Jahren nicht verändert hat. Und dann denke ich mir, und wer hat jetzt Verantwortung dafür? Liebe Brüder und Schwestern, es ist nicht die UN. Es ist auch nicht die US-Regierung. Nein, es ist unsere Verantwortung als Gemeinde Jesu Christi, dass wir für unsere Brüder und Schwestern eintreten. Jesus hat uns eine so riesige Vollmacht gegeben im Gebet, die wir sehr wenig, auf jeden Fall viel zu wenig nutzen. Und das ist eigentlich meine Hauptbotschaft heute Morgen, wenn ich diese Predigt benenne mit Halte fest. Wenn er doch sagt, bittet und es wird euch gegeben, dann halte fest an dem, worum du gebeten hast. Wenn du sagst, Herr, wir bitten dich jetzt darum, dass unsere Brüder und Schwestern im Nahen Osten wieder Fuß fassen können, dass sie zurückkehren können in die Städte und Dörfer, aus denen sie vom IS vertrieben wurden. Oder wir beten für Asia Bibi, die immer noch in Pakistan festsitzt. Die meisten von euch wird bekannt sein, ihre Situation. Ich habe jetzt nicht die Zeit, da nochmal näher drauf einzugehen. Freigesprochen vom obersten Gerichtshof, nach 9 Jahren Gefängnis. Freigesprochen vom Todesurteil und kann jederzeit das Land verlassen. Und trotzdem sitzt sie immer noch in Pakistan. Bitte lasst uns weiter für diese tapfere Christin beten und festhalten an Gottes Zusage. Festhalten an dem, wofür wir beten, nämlich, dass sie mit ihrer Familie vereinigt wird und in Freiheit ihren Glauben leben kann. Das ist also der Weltverfolgungsindex, die 50 Länder, in denen Christen am härtesten für ihren Glauben verfolgt werden. Ja, und das große Bild ist, die Verfolgung hat zugenommen, die Anzahl der ermordeten Christen hat zugenommen, die Anzahl der zerstörten Kirchen weltweit hat zugenommen. Open Doors hat letztes Jahr dazu die Situation in 150 Ländern untersucht. Das sind nur die 50 schlimmsten Länder. Und wir sehen ganz schnell auf dieser Karte, das politische System spielt keine Rolle, die Religion dort in den Ländern spielt keine Rolle. Christen werden verfolgt in islamischen Ländern, in buddhistischen Ländern, in hinduistischen Ländern, in kommunistischen Ländern. All das spielt keine Rolle. Wir haben es heute schon eingangs gehört, du hast es bereits gelesen. Wundert euch nicht, sagt Jesus, wenn sie euch verfolgen. Sie haben mich vor euch verfolgt. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt euch lieben, dann gäbe es kein Problem. Die Christen dort werden nicht verfolgt, weil sie irgendwas falsch machen, sondern weil sie alles richtig machen, weil sie Jesus nachfolgen und weil das sichtbar ist in ihrem Leben. Und deswegen ist sichtbar, dass sie Kinder der Welt sind. Es ist sichtbar, dass Jesus sie erwählt hat. Und genau das ist das Ärgernis, wie es schon seit 2000 Jahren, seit der Kreuzigung von Jesus ist. Der Jesus stört einfach bei der Kirche. Und in dem Augenblick, wo die Kirche sich zu Jesus bekennt und Jesus verkündigt, in aller Offenheit in die Gesellschaft hineinträgt, in dem Augenblick ist diese Kirche ein Ärgernis. Ja, sektiererisch. Man kann ja christlich sein. Ja, das ist ja recht und gut und in Ordnung. Christlich ist gut. Aber wir wollen ja keine Fanatiker sein. Und gar noch dann für den Glauben auf die Straße gehen und Lärm machen und Unruhen veranstalten. Wir wissen ja, wo das endet. Am Kreuz. Dafür wirst du verurteilt. Und doch ist es genau das, worauf es ankommt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, halte fest am guten Bekenntnis. Wir haben heute so schön gesungen, Jesus kämpft unsere Kämpfe. Liebe Freunde, da habe ich meine Zweifel. Ganz ehrlich, Jesus kämpft deinen Kampf nicht, deinen Kampf kämpfst du. Du kämpfst seinen Kampf, nicht er deinen Kampf. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Er unterstützt uns mit aller Fülle der Gottheit, die in uns wohnt, weil Jesus in uns Wohnung gemacht hat durch die neue Geburt. Amen. So ist es doch richtig. Alle Unterstützung des Himmels steht uns zur Verfügung, damit wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Aber dazu ist es auch notwendig, dass wir am guten Bekenntnis festhalten. Warum ist das notwendig? Weil wir einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. Was macht ein hoher Priester normalerweise? Ein hoher Priester im Alten Testament, er hat Opfergaben dargebracht. Er hat also was zu Gott gebracht. Jesus ist jetzt unser hoher Priester. Was bringt er zu Gott? Da steht's. Unsere Bekenntnisse. Steht das da? Ja, das steht da. Deswegen sollen wir am guten Bekenntnis festhalten. Ach, wie soll das auch werden, wo du nie meine Gebete hörst? Ach, jetzt habe ich dich so oft gebeten, dass sich die Situation mit meiner Schwiegertochter ändert, aber es wird immer schlimmer. Ach, jetzt habe ich dich gebeten, dass mein Mann mich nimmer so drangsaliert. Aber schlechter ist geworden, er säuft noch viel mehr. Und er ist so gemein zu mir. Ach, Herr. Und dann blabbern wir was. Das sind alles menschliche Nöte. Ich will das bitte auch nicht trivialisieren. Ich will da auch niemanden irgendwie beleidigen oder dein Leid irgendwie kleinreden. Nein, du darfst dir dein Leid vor Gott bekennen. Aber das ist nicht das gute Bekenntnis. Und mit dem guten Bekenntnis ist auch nicht das Sündenbekenntnis gemeint. Sündenbekenntnis ist was völlig anderes. Das gute Bekenntnis ist das Bekenntnis von Gottes Wort. Das Bekenntnis der Verheißungen. Und das steht ja auch da im Hebräer 10, 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Es geht um das Bekenntnis der Verheißungen. Was verheißt denn Jesus seiner Gemeinde in Ägypten, in Vietnam, in Nordkorea, in Deutschland? Das ist der gute Kampf, mit dem wir, oder das ist das Material, mit dem wir den guten Kampf kämpfen, Gottes Wort, das wir aussprechen. Deswegen sagt ja Paulus, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr gegen die Anläufe Satans bestehen könnt. Oder damit ihr an dem bösen Tag bestehen könnt. Ohne die Waffenrüstung können wir nicht bestehen. Ergreift das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Das ist die einzige Offensivwaffe, die wir haben, Gottes Wort. Das ist die einzige Waffe, mit der du den Feind zurückdrängen kannst. Gibt es einen Feind? Natürlich. Sind wir in einem Kampf? Das weiß ich von dir nicht, in welchem Kampf du bist. Stehen unsere Geschwister in einem Kampf? Aber sicher. Ein paar Beispiele. Nahe Osten. Es sind Christen zurückgekehrt in den Irak und nach Syrien, aber viele sind noch am Überlegen, am Zögern, weil die Regierungen ihnen nach wie vor dort keinen Schutz zusprechen. Die Situation der Christen im Irak ist nach wie vor sehr schwierig. Christen werden noch immer ermordet. Ein Pastor hat uns geschrieben, wir gelten als Lämmer. Einen kleinen Einblick nach Aleppo hier. Das war vor etwa einem Jahr in Aleppo, Syrien. Und wenn wir dann als Open Doors solche Bilder sehen von zerstörten Häusern, Kirchen, Ruinen, dann ist immer unsere erste Frage, gibt es dort noch eine Gemeinde? Und wenn ja, wie geht es unseren Brüdern und Schwestern? Was brauchen sie? Und so sehen ja viele Kirchen dort aus, zerstört, ausgebrannt. Ja, es gibt eine Gemeinde. Das ist so ein typisches Hilfsprogramm wie Open Doors, die in Syrien und im Irak anbietet, Versorgung mit Lebensmitteln, mit Medizin, Kleidung, Haushaltsgütern, Decken, Öfen. Wird immer über die lokale Gemeinde alles organisiert. Die erhält diese Mittel, um sie an die Bevölkerung, an die eigene Kirchengemeinde, um an Hilfesuchende weiterzugeben, egal aus welcher Religion die sind. Da kommen Muslime, Jesiden, natürlich Sunniten, Schiiten, Christen aller Kirchen und sie erhalten Hilfe. Und die Gemeinden, die dort das leisten, die unterstützt Open Doors, damit die Gemeinde dort weiter bestehen kann. Und das ist ja nicht nur in Syrien oder im Irak so, aber dort brauchen eben die Christen Gebet in der Weise, dass sie sich entscheiden, zurückzukehren, also die Christen, die noch im Ausland sind, zurückzukehren in ihre Länder. Sonst gibt es tatsächlich in ein paar Jahren dort keine Christen mehr. Haben wir diese Vollmacht vom Herrn her? Ja. Jesus sagt, dass er, oder im Epheserbrief heißt es, schreibt Paulus, dass Gott Christus in den Himmel versetzt hat, zur Rechten Gottes. Und dann heißt es im nächsten Kapitel, dass er uns mit Christus mitversetzt hat, zur Rechten Gottes, und alles seinen Füßen unterworfen hat, welches ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Alles ist den Füßen dieses Leibes unterworfen. Die Füße sind am Leib. Diese Vollmacht hat Jesus uns gegeben, in seinem Namen einzutreten für die großen Belange in der Welt. Und als Gemeinde haben wir nochmal eine größere Autorität als wir als einzelne Christen. Deswegen können wir den Kampf wenden im Gebet. Und Paulus sagt das nicht umsonst: Helft mir kämpfen durch eure Gebete für mich zu Gott, in Römer 15,30. Und auch hier gilt, was das Festhalten angeht: Haltet fest am Gebet. Ja, das nochmal ganz kurz in Erinnerung. Wir stehen in einem Kampf. China. Eine Situation, die sich innerhalb von wenigen Monaten dramatisch verschärft hat. Seit 1. Februar 2018 neue Religionsgesetze. Ich muss das abkürzen. Es geht Xi Jinping, dem Staatschef in China, nicht nur darum, sein ganzes Volk von 1,4 Milliarden Menschen zu kontrollieren, sondern nochmal ganz besonders zusätzlich die christliche Gemeinde. Warum? Weil die christliche Gemeinde die Gemeinschaft in China ist, die ganz bestimmt sagt: Xi Jinping ist nicht mein oberster Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Ich gebe euch dazu ein Beispiel, um auch die neuen Religionsgesetze oder die geistliche Konnotation, die da sichtbar wird, sichtbar zu machen. Vor ein paar Monaten, die neuen Religionsgesetze sind bereits in Anwendung, und China ist ein großes Land, das heißt, die werden in jeder Provinz auch unterschiedlich scharf bereits angewendet. Das heißt, du kannst in eine Provinz kommen, da feiern die Christen noch ganz frei und anscheinend ohne Einschränkung Gottesdienste. Eventuell siehst du schon erste Anzeichen daran, dass du keine Kinder und Jugendliche mehr in Gottesdienste siehst. Vor den Kirchen draußen müssen Schilder angebracht werden: Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren, Zutritt verboten. Was bedeutet das? Eine ganze Generation ohne Evangelium. Das heißt, die Kinder werden von klein auf nur noch mit Staatspropaganda gefüllt. Kennen wir ja. Gab es in der Geschichte schon oft. Die Folgen kennen wir allerdings auch. So, erstes Gebetsanliegen: Wie mutig werden die christlichen Eltern dort in China zukünftig sein, ihren Kindern das Evangelium zu Hause weiterzugeben? Und wie machen sie das, wenn dann der Lehrer in der Schule fragt: Was lesen deine Eltern zu Hause für ein Buch? Sprechen deine Eltern mit dir über Jesus? Und was wird dann die Tochter oder der Sohn in der Schule sagen? Eine sehr schwierige Situation. Da kamen vor ein paar Monaten Regierungsbeamte mitten im Gottesdienst in der Kirche. An der Wand ist eine Tafel. Es war eine ärmere Dorfkirche, da hat man die 10 Gebote noch mit Kreide auf die Tafel geschrieben. Waren etwa 30, 40 Regierungsbeamte, unterbrechen den Gottesdienst. Die Behörden in China sind da nicht sehr zimperlich und bauen sich da also vor der Kanzel auf. Der Oberste von dieser Inspektionstruppe deutet dann auf die 10 Gebote. Erstes Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zeigt er auf den Pastor, sagt er: Das muss weg. Die ganze Gemeinde, und das ist sehr mutig in China, die ganze Gemeinde steht auf und protestiert und sagt: Nein, das bleibt stehen. Das, ihr versündigt euch gegen Gott. Und der Beamte sagt: Das muss weg, jetzt. Und dann geht auch gleich so ein Regierungsbeamter hin und löscht dieses erste Gebot. Und der Regierungsbeamte sagt: Das gefällt Xi Jinping nicht. Das war dann die erste Gemeinde mit nur noch 9 Geboten. So, worum geht es? In anderen Kirchen ist es so, das Bild von Jesus, ihr habt hier ein Kreuz, oberhalb vom Kreuz muss die Nationalflagge aufgehängt werden. Zu Beginn des Gottesdienstes muss die Nationalhymne gesungen werden, plus kommunistische Lieder. Das Bild von Jesus wird abgehängt, Bild von Xi Jinping und Mao wird aufgehängt. Das heißt, es geht um die Loyalität der Christen zu Jesus. Werden sie an Jesus festhalten? Oder was machst du jetzt als Pastor in so einer Situation? Sagst du: Nee, wir hängen kein Bild von Xi Jinping auf. Okay, kannst du nächste Woche deine Kirche dicht machen. Okay, gut, dann hängen wir eben doch ein Bild von Xi Jinping auf. Ja, wie geht jetzt deine Gemeinde damit um? Der Pastor ist macht Kompromisse. Sollte er keine machen? Wie sieht das aus, wenn er keine macht? Ihr seht, in welcher, und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von den Religionsgesetzen. In den Schulen werden die Kinder gefragt, werden Fragebogen ausgeteilt, wo sie ihre Religion eintragen sollen. In einer Schule, so hat uns ein Pastor berichtet, hat mehrere tausend Kinder betroffen, mussten die Schüler das ausfüllen, haben sie reingeschrieben: Christ. Ganz große Anzahl von Kindern: Christ. Lehrer hat die Fragebogen gleich weggeworfen, hat er gesagt: Christ geht nicht. Ja, dann waren es nur noch, ich weiß nicht, von vorher waren es, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat dann so lange Fragebogen ausgeteilt, bis kein Kind mehr Christ hineingeschrieben hat, bis auf eines. Und dieses Kind hat gesagt: Egal wie oft Sie die Fragebogen austeilen, Herr Lehrer, ich werde Christ reinschreiben. Ja, darauf kommt es letztendlich an. Es wurden schon mehrere tausend Kirchen geschlossen, Razzien in Hauskirchen, Leiter in Umerziehungslagern. Und wir müssen uns überlegen, öffentlicher Druck ist in China nicht besonders hilfreich. China ist ein sehr großes, sehr mächtiges Land. Aber Gebet für die Gemeinde ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist natürlich, auch wenn wir jetzt über und die Situation der nächsten Brüder und Schwestern sehen, die Jesus nachfolgen unter Lebensgefahr, in China ist es noch nicht unter Lebensgefahr, aber die Verfolgung und Bedrängnis ist sehr hoch. Und natürlich die gesellschaftlichen Konsequenzen, wenn du als Christ für deinen Glauben aufstehst und einstehst, sind drastisch. Werden wir beten. Und wir haben es heute schon mal so ähnlich gehört: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Es ist der gleiche Grund, dass Christen gehasst werden. Ja, es gibt immer wirtschaftliche Gründe, politische Gründe und auch noch viele andere Gründe, ethnische Gründe, die da vorgeschoben werden und angeführt werden. Das benutzt man als Instrumentarium, um Verfolgung loszutreten. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist ein geistlicher Grund. Du störst, weil du Christ bist, so wie Jesus stört. Das sagt er hier selbst, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Iran. Die Verfolgung im Iran hat auch im letzten Jahr schlimme Züge angenommen. Was auch in Deutschland sehr sichtbar ist, dass immer mehr iranische Flüchtlinge, die zu uns kommen, ehemalige Muslime, die hier in Deutschland Christen geworden sind und die deshalb politische, religiöse Verfolgung angeben beim Bundesamt für Migration, die werden trotzdem abgeschoben in den Iran. Im Iran wird Abfall vom Islam, kann mit dem Tod bestraft werden. Das heißt, wenn Flüchtlinge, die den Glauben gewechselt haben, und es ist dort im Iran bekannt, ihren Familien, ihren Freunden, der Gesellschaft, der Regierung, dass sie den Islam verlassen haben, hat das teilweise tödliche Konsequenzen. Unsere Regierung weiß das, das Bundesamt für Migration weiß das und schiebt trotzdem ab. Das ist ein Verbrechen. Der Aufschrei in den Kirchen ist immer noch sehr, sehr leise. Wir alle könnten schreiben an die Bundesregierung. Wir alle könnten schreiben an unsere Lokalredaktionen. Wir alle könnten schreiben an unsere Kommunal- und Regionalpolitiker, an unseren Landtag. Wir alle können schreiben an den Innenminister Seehofer, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Wir alle können schreiben an die Bundesregierung. Wir alle können schreiben an Botschafter wie den iranischen Botschafter. Es ist wichtig zu beten, weil es zuallererst ein geistlicher Kampf ist. Aber es ist auch wichtig, etwas im natürlichen Bereich zu tun. Und das kann jeder von uns. Diese zwei jungen Damen, manchen von euch sind sie vielleicht bekannt, Mariam und Masi, sie auch ehemalige Muslime. Und sie hatten von Jesus gehört, daraufhin im Iran. Daraufhin haben sie sich ein Neues Testament besorgt, haben das ratzfatz durchgelesen. Das hat sie so beeindruckt, diese Geschichte von Jesus. Das hat ihr ganzes Denken, ihr Herz erleuchtet. Und sie sagten, Mann, das muss jeder bei uns im Land hören. Und sie wurden sofort Nachfolger von Jesus. Sie hatten dann die glorreiche Idee, in der Hauptstadt von Iran, in Teheran, 20.000 neue Testamente zu verteilen. Haben wir schon lange mehr gemacht in Königsbrunn, oder? 20.000 Testamente verteilt. In Teheran ist sowas lebensgefährlich. Sie wurden dabei geschnappt, natürlich, sowas erregt Aufsehen, wurden ins Gefängnis geworfen und wegen Abfall vom Islam zum Tod verurteilt. Open Doors hat davon gehört. Wir haben eine Gebetsaktion gestartet. Wir haben das in die Öffentlichkeit getragen. Da sollen zwei Christinnen zum Tod verurteilt werden, weil sie den Islam verlassen haben. Regierungen haben schließlich angefangen, sich einzusetzen und die beiden wurden freigesprochen. Sie sind heute draußen aus dem Iran. Das ist eine Aufnahme von vor einem Jahr, wo sie bei einem Vortrag gesprochen haben. Sie sagten, in dem Augenblick, wo internationaler Protest da war, haben die Folter und die Vergewaltigungen aufgehört. Also unser Protest bewirkt eine ganze Menge. Das kannst du machen über Facebook, über Twitter, über Instagram, über alles Mögliche. Bring diese Geschichten in die Öffentlichkeit. Das kostet dich nicht mal 10 Minuten. Material findest du massenhaft auf der Website von Open Doors. Und dann schreib an die Botschafter. Schreiben ist auch ein Thema hier für die Mariam. Für die hatten wir eine Schreibaktion zusammen mit 5 anderen Christen im Iran. Vor 3 oder 4 Jahren war das. Und da hat uns die iranische Regierung ausnahmsweise erlaubt, dass Christen aus aller Welt an inhaftierte Christen im Iran schreiben dürfen. An 6 Christen von mehr als 100, die dort inhaftiert sind. Wir haben uns gedacht, Halleluja, die Gelegenheit nutzen wir und haben dann 6 Namen bekannt gemacht. Mariam war einer dieser Namen und sie war dann mehrere Jahre im Gefängnis. Sie hat uns später erzählt, sie hat nie einen dieser Briefe oder eine dieser Karten gesehen. Es waren mehr als 20.000, die dort an die Gefängnisse geschrieben wurden. Davon mehr als 11.000 aus Deutschland. War ich sehr froh, das zu hören. So, irgendwie haben aber die Gefangenen dort trotzdem gehört, dass ihnen geschrieben wird, weil die Wärter gefragt haben, warum erhaltet ihr Briefe aus Norwegen, aus der Schweiz, aus den USA, aus Deutschland? Wer seid ihr? Seid ihr Popstars oder Rockstars? Warum seid ihr so bekannt? Und natürlich haben die Wärter auch diese Karten und Briefe gelesen und der Geheimdienst hat die Briefe gelesen und sie haben gesehen, aha, die Christen unterstützen sich. Und warum es so wichtig ist, und das betone ich jetzt, weil jetzt gibt es wieder eine Schreibaktion für Christen im Iran, in Gefängnissen. An 3 ausgewählte Christen können wir schreiben. Hört mal zu, was die Mariam, die da mehrere Jahre im Gefängnis war, was die dazu sagt.
Der Iran geht massiv gegen die wachsende Untergrundgemeinde in seinem Land vor. Zahllose junge Erwachsene wurden in den letzten Jahren verhaftet und zum Teil im berüchtigten Evin-Gefängnis eingesperrt. Mariam wurde 2013 verhaftet und zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Vor kurzem kam sie frei. Wir zeigen Mariam Briefe, die ihr von Christen aus aller Welt geschickt wurden. Hängen bleibt sie bei dem Brief der 11-jährigen Natalie. Natalie schreibt, dass Mariams Glaube sie inspiriert habe. Bevor sie ins Gefängnis kam, arbeitete Mariam als Lehrerin.
Ich dachte, jeder hätte mich im Gefängnis vergessen. Am schlimmsten war für mich im Gefängnis, ohne Kinder zu sein. Mir fehlten die Geräusche spielender Kinder um mich herum. Im Gefängnis hört man keine Kinder. Jeden September zum Beginn des neuen Schuljahres weinte ich. Ich dachte, nur ich würde an die Kinder denken. Aber die Kinder dachten auch an mich. Sie kannten mich gar nicht. Sie wussten nicht, dass ich Lehrerin bin, aber sie schickten mir Briefe. Und jetzt sehe ich, in all den Jahren im Gefängnis, als ich die Kinder so sehr vermisste, waren sie im Gebet an meiner Seite. Ich möchte jedem danken, der für mich gebetet hat. Vielleicht werde ich euch nie treffen, euch nie umarmen können, aber ihr seid meine Familie. Vielen Dank. Ich sende euch meine Liebe. Ihr seid ein Schatz in meinem Herzen.
Ja. Und so wird es wohl in so vielen Fällen sein, dass wir nie die zu Gesicht bekommen, für die wir beten, und sie uns nie zu Gesicht bekommen. Und trotzdem, und ich komme jetzt gleich zum Abschluss, ist es so wichtig, dass wir uns an die Seite unserer Brüder und Schwestern stellen. Ich habe draußen auf dem Büchertisch den Gebetskalender von Open Doors dabei. Der ist in diesem kleinen Heft da drin, das wir jeden Monat verschicken und wo jeden Tag ein anderes Land, Laos, Algerien, Turkmenistan, Mauretanien, Äthiopien, jeden Tag ein anderes Gebetsanliegen. Jeden Tag eine andere Situation, so wie die von der Mariam. Das weißt du dann ganz konkret. Und dann bitten die Brüder und Schwestern, bitte betet für uns. Und wenn du wissen willst, wie es deinen Brüdern und Schwestern geht, wenn du in Zukunft an ihrer Seite stehen möchtest und sagst, ja, ich möchte für sie eintreten, dann bitte nimm diesen Gebetskalender mit nach Hause. Der ist jetzt für Februar. Wenn du im März, April, Mai weiterbeten möchtest, hinten auf diesem Heft ist so eine Adresskarte, dann füll einfach diese Adresskarte aus. Wir schicken dir diesen Gebetskalender kostenlos nach Hause. Kostenlos, okay? Dann erhältst du jeden Monat Nachricht darüber, wie es deinen Brüdern und Schwestern geht. Und hier heißt es, weiter mit verfolgten Christen in Verbindung bleiben. Du wirst mit ihnen in Verbindung bleiben. Ein allerletztes Gebetsanliegen. Ich habe offiziell noch 4 Minuten. Nigeria. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die Lea entführt. In Nigeria werden jedes Jahr Mädchen entführt. Und oft ist es so, dass eben es christliche Mädchen sind. Boko Haram ist dafür bekannt, christliche Mädchen zu entführen. Die Chibok-Mädchen, von denen haben wir gehört. Und das war dann eben vor einem Jahr, war es in Dapchi. Die Regierung war diesmal ein bisschen schneller, hat Verhandlungen mit Boko Haram aufgenommen. Ein Monat später hieß es dann, okay, alle Mädchen werden freigelassen, waren mehr als 100. Darunter war auch die Lea. Dann hat die Regierung Busse geschickt, um die Mädchen bei Boko Haram abzuholen. An dem Tag, wo die Busse kamen, sind alle Mädchen eingestiegen. Lea wollte einsteigen. Wie alt bist du? 20, okay. Schaust so jung aus. Aber ich bin so alt. Das ist der Punkt. Sonst hätte ich dich jetzt als Beispiel nach vorne geholt. Lea wollte einsteigen. Und in dem Augenblick kommt so ein Boko Haram-Kämpfer, packt sie am Arm und sagt zu ihr, du bist doch Christin. Sagt sie, ja, ich bin Christin. Sagt er zu ihr, wenn du Jesus absagst, kannst du in den Bus einsteigen. Und Lea sagte, nein, ich werde Jesus nicht absagen. Er sagt nochmal zu ihr, wenn du den Islam heute annimmst, dann bist du frei. Und Lea sagte, nein, ich werde den Islam nicht annehmen. Dann bleibst du hier. Lea blieb als Einzige zurück. Im August hat die Regierung, sie hat sich dann bemüht, auch die Lea freizukriegen, ein Lebenszeichen von Lea verlangt. Es kam 30 Sekunden Audiobotschaft, wo sie um Hilfe bittet, um Befreiung bittet. Im September hat Boko Haram dann ein Video veröffentlicht, eine Botschaft von Blut. Sie haben davor noch 4 humanitäre Helferinnen entführt, Krankenschwestern und Hebammen. Und sie haben im September bei diesem Video vor laufender Kamera, haben sie eine dieser Krankenschwestern erschossen und haben gesagt, okay, Lea wird die nächste sein. Und die anderen humanitären Helferinnen genauso, um Druck auszuüben. Das war im September. Und gleichzeitig hat man dann im September dieses Bild von der Lea veröffentlicht. So sieht sie also jetzt aus. Und dann hat man tatsächlich im Oktober eine weitere Geisel erschossen und dann der Regierung die Mitteilung gegeben, Lea wird eine lebenslange Sklavin von Boko Haram bleiben. Ihre Eltern, die sehen wir hier auf diesem Bild, Rebecca und Nata, Sharibu und die Großmutter von Lea, sie bitten um Gebet für ihre Tochter. Bevor Lea dann zurückbleiben musste, praktisch am Eingang zu dem Bus, und sie zurückgehalten wurde von Boko Haram, hat sie schnell sich ein Blatt Papier genommen und einen Stift und hat einen Brief geschrieben an ihre Mutter. Und einen Teil von diesem Brief habe ich dabei. Und das war jetzt vor einem Jahr. Ich muss euch nicht beschreiben, wie es der Mutter und dem Vater und der Großmutter geht. Und ich glaube, wir alle haben eine sehr klare Vorstellung von dem Glaubensleben dieses Mädchens, die trotz dieser enormen Gefahr sagt, ich halte an Jesus fest. Und das wissen wir von Berichten dort, sie hält noch immer an Jesus fest. Und sie weiß auch heute Morgen, dass Sonntagmorgen ist und dass Christen weltweit Gottesdienst feiern. Und ich glaube, sie hofft auf unsere Gebete. Und ich möchte, dass wir jetzt gleich nicht singen, Entschuldigung, dass ich das Programm etwas abändere, sondern dass wir gleich im Anschluss jetzt beten für die Lea, dass sie freikommt von Boko Haram. Ich sage euch die unglaubliche Forderung von Boko Haram, 275 Millionen US-Dollar für die Freilassung von Lea. Aber ich sage euch auch was anderes, Gott ist größer als 275 Millionen US-Dollar. Amen. Und Gott erhört Gebet. Und Gott erhört unser gemeinschaftliches Gebet. Und Jesus sagt, wo immer zwei auf Erden eins werden, worum auch immer sie den Vater im Himmel bitten, glauben wir das? Amen. Amen. Deswegen wollen wir jetzt gleich nach der Predigt beten. Hier noch der Brief von Lea. Liebe Mutter, sei nicht besorgt. Mein Gott, zu dem ich gemeinsam mit dir gebetet habe, erweist sich als mächtiger Helfer in dieser schwierigen Zeit. Ich erinnere mich an deine Worte während unserer Morgenandachten, dass Gott denen nahe ist, die Leid ertragen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass ich eines Tages dein Angesicht wiedersehen werde, wenn nicht hier, dann in der Geborgenheit unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns zusammen aufstehen.